Also wir hatten auch in Paris, muss ich sagen, es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wir hatten irgendwie Verletzungen und auch so Krankheitsfälle in der Familie, die sehr dramatisch waren. Und zwar, als hätte uns das jemand nicht gegönnt. Das war wirklich überhaupt nicht schön. Das ist ja etwas, das wird nie wiederkommen. Also das ist ein Examen, kannst du nochmal machen, aber du wirst halt nie mehr in Paris am Start liegen und die Medaille holen können.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Pow-Wow-Podcasts. Diese Woche eine ganz besondere Gästin, nämlich die Ruderin und jetzt Pararuderin Katrin Marchand. Und ihr hört es schon, es hat sich eine kleine Änderung in ihrem Leben ergeben. Katrin hatte mit 30 Jahren einen Schlaganfall, ist seitdem eingeschränkt und eben nur noch im Pararudern tätig. Das ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, wie ich finde. Sie ist parallel nämlich Ärztin, hat ihren Schlaganfall mehr oder weniger selber auch diagnostiziert oder festgestellt. All das und wahnsinnig viele weitere spannende Geschichten erzählt sie uns aber auch gleich in diesem Podcast. Von daher hört rein, viel Spaß dabei und vor allem noch eins vorweg, am 18.09. findet wieder unser Power Sports Festival statt in Düsseldorf in den Rheinterrassen. Tickets gibt's nach wie vor. Link ist auch in den Shownotes. Von daher kommt vorbei zum Festival und hört den Podcast an. Ja, und damit herzlich willkommen, Katrin Marchand im Power Podcast. Katrin, grüße dich. Wie geht's dir? Wo bist du?
Ja, danke. Herzlich willkommen erstmal zurück quasi. Mir geht's ganz gut. Ich bin in Ratzeburg im Trainingslager. Wir bereiten uns gerade auf die Weltmeisterschaft vor. Die startet in 2 Wochen ungefähr. Ja, holen uns jetzt so den letzten Feinschliff, dass wir im Doppelzweier dann gut unterwegs sind, hoffentlich.
Ja, sehr gut. Ich hatte den Witz auch gestern schon im Vorgespräch gemacht, aber es gibt eine wahnsinnig bekannte Trivial Pursuit Frage. Ich würde mal gerne wissen, ob irgendwer von den Zuhörern diese vielleicht auch kennt, aber ich kenne Ratzeburg nur von dieser Frage. Nämlich da heißt es, welches Gewässer muss man überqueren, um nach Ratzeburg zu kommen? Und ich dachte immer, es ist eigentlich alles ein Scherz. Es ist nämlich der Ratzeburger See, aber offensichtlich ist es wirklich so. Und jetzt erzähl mal, warum ist Ratzeburg Ruderhochburg oder wie kommst du als Pararuderin dahin?
Also wir trainieren ja jedes Jahr vor der Weltmeisterschaft. Ratzeburg ist sozusagen der Geburtsort des deutschen Ruderns. Also Karl Adam kommt hierher. Das ist ein ziemlich guter Rudertrainer, der früher den Deutschlandachter auch trainiert hat. Und ja, irgendwie hat das so Tradition. Also hier ist die Ruderakademie. Das heißt, es ist so ein Sportinternat. Und genau, hier ist einfach, eigentlich sind hier perfekte Bedingungen. Also wir haben hier viel Wasser. Wir haben wenig Ablenkung. Das freut die Trainer immer. Also hier ist halt einfach nichts, außer ein Supermarkt und ein Drogeriemarkt so ungefähr. Und das eignet sich halt ganz gut einfach zum Trainieren, weil wir hier unsere Ruhe haben. Sind anspruchsvolle Bedingungen auch, aber das ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt, auch wenn es da nicht immer so viel Spaß macht.
Das heißt aber, du kennst Ratzeburg schon in auswendig. Hast du da Lieblingsflecken oder irgendwie einen Coffeespot, zu dem du gerne gehst?
Ja, also Lieblingsfleck ist natürlich hier, wenn wir uns zum Essen treffen. Mein Bett für die Mittagspause. Ja, aber es gibt auch tatsächlich hier ein paar Restaurants, wo man hingehen kann. Und also es ist echt schön hier, muss ich sagen. Es ist super viel Natur und einfach Wasser und schöne Wege auch zum Spazieren gehen. Also es ist, ich will mich echt nicht beschweren. Es ist eine super schöne Gegend. Es ist halt echt weit ab vom Schuss, aber ja.
Ja. So ist es. Sehr gut, sehr gut. Genau, weil bevor du nämlich im Parasport warst, wir kommen da auf die Gründe natürlich noch zu sprechen, warst du auch, ich sage jetzt einfach nur, weil es einfach ist, im normalen Rudern zu Hause. Wie bist du überhaupt zum Rudern gekommen damals?
Das war relativ simpel. Also meine ganze Familie rudert und mein Bruder hatte mich dann irgendwann überredet, weil er meinte, ich bin groß, ich habe lange Beine, also ich habe eigentlich so körperlich echt gute Voraussetzungen, um auch schnell zu rudern. Ich habe mich da am Anfang immer ziemlich gegen gesträubt, weil ich denke, Rudern ist schon relativ langweilig, wenn man einfach, wie ich, im Training 90 Minuten lang eine Bewegung macht. Und ich dachte mir, ist nichts für mich. Mittlerweile weiß ich es aber sehr zu schätzen, diese Monotonie eigentlich. Es ist ein sehr harmonischer Sport und nicht so actionreich. Also so Ballsportarten sind ja immer, da passiert super viel, das ist auch irgendwie Stress. Und Rudern ist einfach sehr harmonisch und deswegen macht es mir auch viel Spaß, glaube ich. Ja, dann bin ich halt beim Rudern geblieben und dann kam das irgendwann so ins Laufen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht mehr den Absprung geschafft, könnte man so sagen.
Hast du früher parallel noch auch andere Sportarten gemacht?
Parallel eigentlich nicht. Ich habe schon immer Sport gemacht, also so Feldhockey habe ich gespielt. Ich habe mal Tischtennis gespielt, Badminton. Ich war mal im Schwimmverein, aber es war alles nichts, was mich so länger als 4 Jahre mal so gehalten hat, würde ich sagen.
Okay, okay. Ja. Du warst ja dann im Rudern noch irgendwann erfolgreicher sozusagen, aber ich habe in einem anderen Gespräch mit dir auch mitbekommen, dass du eigentlich gar nicht so hundertprozentig, ich sage jetzt mal, den Karriereplan hattest, auch wirklich professionelle Athletin zu werden. Wie kam es dann schlussendlich dazu?
Ich würde echt sagen, ich habe einfach den Absprung nicht geschafft. Also ich habe einfach immer weitergemacht und es gab auch mal Jahre, wo ich echt nicht so gut war, also wo ich dann mal nicht zur Weltmeisterschaft gefahren bin. und auch dachte, ich höre jetzt auf. Aber
wie alt warst du?
Das war 2010, da war ich dann dementsprechend 19. Okay. Ja, da wurde ich quasi rausgeschmissen, nachdem ich schon zweimal bei der, also U23 und U19-WM dabei war, haben sie mich dann nicht mehr genommen. Ja, und dann irgendwie dachte ich, hatte ich immer schon so in mir dieses Bedürfnis, so zu zeigen, dass ich halt mehr kann, als irgendwie nur mitmachen. Und dann bin schon recht ehrgeizig, würde ich sagen. Hab mich so der Ehrgeiz gepackt und ich habe einfach immer weitergemacht. Und ja, das kam dann einfach so der Stein ins Rollen, hat sich das einergeben. Dann bin ich irgendwie U23-Weltmeisterin geworden. Dann nächstes Jahr bin ich zu den Olympischen Spielen gefahren, auch komplett unerwartet. Und
2012
dann,
in London war das dann?
Genau. Und dann bin ich auch ab 2013 eigentlich schon ziemlich schnell unterwegs gewesen national. Also auch deutsche Vizemeisterin, dann immer deutsche Meisterin geworden. Und dann bin ich 2016, saß ich im Zweier in Rio bei den Spielen. Und ja, es war einfach, irgendwie ging es immer weiter, ja, bis ich dann aufgehört habe, ja.
Genau, klingt natürlich jetzt so ein bisschen lapidar sozusagen, als ob du bist nicht nur gut geworden, weil du dran geblieben bist, logischerweise, sondern weil du ja auch ein gewisses Talent hast oder so eine gewisse, wahrscheinlich vor allem Fähigkeit, wahnsinnig gut und ehrgeizig zu trainieren. Was ist denn so, würdest du sagen, die besondere Fähigkeit, die dich als Ruderin ein bisschen abgrenzt auch von, ich sage jetzt mal, den Normalos, die nicht unbedingt zu den Olympischen Spielen kommen?
Also in mir drin weiß ich schon auch, wie viel ich erreicht habe und dass ich auch sehr gut bin im Rudern. Aber ich bin trotzdem auch immer ein bisschen Understatement unterwegs. Also ich sage halt sehr oft, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich in London im Achter saß, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil niemand fährt einfach zum Achter, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also ich habe da auch schon Leistung gebracht und habe mich da qualifiziert und wir haben den Achter dann auch für die Spiele qualifiziert. Aber ich bin immer, dass ich halt weiß, ich kann mehr und ich will auch immer mehr können und ich will eigentlich immer gewinnen. Das klappt nicht immer leider. Also ich würde gerne mal mit 10 Längen gewinnen, aber irgendwie sind die Gegner manchmal auch schnell. Aber ich habe einfach dieses, also schon von Geburt an würde ich sagen, so ein Ehrgeiz, wo ich immer, also ich will mal gewinnen. Und ja, natürlich muss man dann im Training, also ich profitiere natürlich von 20 Jahren Leistungssport. Also ich glaube, nicht jede Einheit bei mir ist jetzt die wichtigste Einheit, aber über die Jahre hinweg kommt halt einfach, da kommen so viele Stunden zusammen. Das habe ich natürlich den 20-Jährigen voraus. Das ist keine Frage. Ja, also die Kontinuität.
Okay, Kontinuität, immer gewinnen wollen, ist natürlich so ein gewisser Ehrgeiz. Du bist, ist es fast schon beschämt, dass ich das in einem Nebensatz jetzt erwähne, aber du bist Ärztin, du bist promovierte Ärztin, du bist inzwischen Orthopädin, so wie ich es mitbekommen habe, warst eine Zeit lang Internistin. Das heißt, bis 2016, bis du deine aktive Ruderkarriere sozusagen betrieben hast, im Nicht-Parasport, hast du das parallel gemacht. Wie hast du sozusagen auch diese andere Welt, ich würde es jetzt mal fast als diese normale Welt sehen, als Vergleich, du hast gesagt, du wolltest immer gewinnen, du bist wahnsinnig ehrgeizig. Ist das eine Abgrenzung, was Leistungssportler auch von normalen Sportlern vielleicht irgendwie abgrenzt?
Schon gewissermaßen, aber auch da würde ich sagen, ich habe das nie so empfunden, weil ich mit Olympiasiegern zusammen studiert habe, die noch erfolgreicher waren im Rudern als ich. Und dann denkt man halt immer, ich war immer so die Mitläuferin. Wir haben dann halt immer vor der Uni und nach der Uni trainiert. Also wir haben wirklich um 6 Uhr morgens habe ich im Kraftraum gestanden und war um 9 Uhr abends wieder zu Hause. Und das war ein relativ normaler Tag für mich, aber ich habe das nie alleine gemacht. Wir waren immer zu viert unterwegs. Und wie gesagt, die anderen zwei von denen waren auch einfach noch erfolgreicher, sowohl im Rudern als auch in der Uni. Und da habe ich halt immer gedacht, so, ja, ich mache hier einfach jetzt mit. So, ich die ziehe mich hier mit und die Klausuren, da lerne ich natürlich auch für. Und ich erzähle das immer so lapidar, aber ich weiß halt genau, also ich habe dann nach dem Training habe ich noch trainiert, ne, abends bis 9 Uhr. Es ist irgendwie, wenn man es halt einfach immer so macht, dann fühlt sich das so normal an, aber ich weiß natürlich, dass es absolut nicht normal ist, dreimal zu den Spielen zu fahren. Und ich glaube, die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende. Also
Das
ich bin mir dem schon bewusst, aber ich erzähle es immer so, weil es halt mein Leben lang so war. Also für mich ist es total normal, so zu leben. Deswegen fühlt sich das nicht so stressig an.
Genau, also du hast Medizin studiert. Du hast jetzt nicht, ich sage jetzt mal einfach ein BWL und einen Marketing-Bachelor gemacht oder sowas, dass man vielleicht noch mit ein bisschen weniger Fokus machen kann. Und parallel hast du ja nach wie vor eine olympische Sportkarriere. Wie war denn diese Doppelbelastung sozusagen? Damals war es normal für dich, weil du ja mit diesen, hast du ja gerade erzählt, mit den anderen Olympioniken dort warst, die auch parallel Leistungssport gemacht haben. Aber hast du nicht mal diesen Spiegel gehabt durch deine Kommilitonen? Sodass es eigentlich total absurd ist, dass die jetzt irgendwie feiern gehen und ich sage jetzt mal nicht unbedingt die 5 gerade sein lassen, sondern halt eben Gas geben und du warst natürlich wahrscheinlich viel, viel disziplinierter. Hast du das nie hinterfragt in dieser Zeit?
Ich habe es natürlich auch hinterfragt, wenn man halt immer weiß, meine Kommilitonen, die kommen gerade vom Feiern und gehen in die Vorlesung und ich komme halt vom Training, das wirft schon Fragen auf, so ist nicht. Aber ich glaube, dass ich auch bei all dem Ehrgeiz, den ich habe, auch sehr gut weiß, wann ich halt mal abschalten kann. Also es ist jetzt nicht so, wie ich mich rühmen will, aber ich war auch schon ab und zu mal Tagesvollste. Und okay. man muss halt nur wissen, an welchem Zeitpunkt man das halt macht. Also vor der deutschen Meisterschaft sollte man das jetzt nicht machen, aber ich glaube, ich kann auch ganz gut abschalten und sonst würde das auch alles nicht gehen. Also ich weiß auch, wann einfach Pause ist.
Okay.
Und habe auch zum Glück viele Freunde aus der Uni gehabt, mit denen ich halt so dieses normale Leben, sag ich mal, auch leben konnte und war dann halt heimlich feiern.
Okay. Pointierter, ja, würde man sagen. Nicht mit der Gießkanne,
ja,
sondern
genau.
Sehr genau.
Aber das ist, man sagt das dann den Sportlern auch immer hinterher. Also die wissen halt, wie man auch feiert. Weil wir es halt nicht so oft machen, ne?
Genau, ich hatte mal eine Zeit lang in der Reha, ich habe ja auch mal Leistungssport gemacht und in der Reha habe ich mit Triathleten in Reha gemacht und das war immer so, die haben halt irgendwie, weiß ich nicht, 12 Stunden am Tag Sport gemacht.
Mhm.
Und wenn das einmal nicht der Fall war, die waren immer, also keiner von denen konnte mehr reden. Aber da war der Abend noch nicht mal begonnen. Also so stelle ich mir das dann auch ungefähr, das war ich vor. Ja,
ja, ich will sie nicht näher ausführen, aber waren schon lustige Abende dabei.
Genau, wir lassen die Fantasie mal walten. Wie war das denn im Schnelldurchlauf? Das natürlich gerade erzählt. Du hast dann 2016 nach den Olympischen Spielen in Rio aufgehört. Da warst du 25, 26, weiß ich nicht genau. 25, genau.
Ja.
Warum hast du aufgehört?
Ja, das war dann schon auch der Grund, dass ich gemerkt habe, dass mir Sport super viel Spaß macht und dass ich das eigentlich auch gerne weitergemacht hätte, gewissermaßen. Aber es war so viel, also wir haben halt wirklich 3-mal am Tag trainiert und ich hatte dann auch gar kein anderes Leben mehr. Also ich habe auch dann vor Rio ein Jahr eigentlich nicht studiert. Und ich habe halt gemerkt, das ist zu krass für mich. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass mir das noch gut tut und dass ich mit dem, was ich investiere, weil ich halt eben, ich weiß auch, ich war immer bei 99% und eigentlich nie so bei 100, weil ich halt eben auch feiern war und hatte halt das Gefühl, dass ich damit halt keine Medaille holen werde in Tokio. Und dann ein drittes Mal zu den Spielen zu fahren, um halt wieder vielleicht ins Finale zu kommen, wäre eine schöne Sache gewesen, aber man hat auch immer so im Hinterkopf, irgendwann musst du halt auch arbeiten und ich wollte ja auch arbeiten. Wir können halt mit Sport immer noch kein Geld verdienen und dann mit 30 Jahren irgendwann auszusteigen und dann halt erst mein Examen zu machen, das war mir alles zu vage, würde ich sagen. Also habe halt dann doch auch an die Zukunft gedacht und auch so ein bisschen an mich selbst, einfach weil ich gemerkt habe, das reicht jetzt irgendwie. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass noch viel kommen würde.
Ja, also würdest du sagen, ist das ein bisschen auch so ein strukturelles Problem? Ich meine, Rudern ist ja in Deutschland ein wahnsinnig guter Sport. Also es gibt ja viele, viele gute Athletinnen im Rudern, viele Goldmedaillen in der Vergangenheit. Trotzdem, so wie du es jetzt auch gerade erzählst, kann nicht mal eine Weltklasse-Athletin wie du sozusagen dieses Parallel balancen. Was würdest du sagen, was für Strukturen gäbe es da oder müsste es geben, damit das besser wird?
Ja, generell mehr Förderung. Also die Sporthilfe ist schon echt bemüht, aber es ist halt auch, es reicht einfach nicht aus. Also ich kann von dem, was ich mit Sport verdiene, wirklich meine Wohnung nicht bezahlen.
Okay.
Und dann muss man halt echt überlegen, mit Sponsoren ist es auch schwierig, weil dafür war ich halt nicht erfolgreich genug. Also die sagen halt, na gut, du warst jetzt 2-mal bei den Spielen, aber wo sind deine Medaillen? Ich habe mal auf der Europameisterschaft mal Silber geholt, aber da war halt nie so der durchbrechende Erfolg, dass man sagen könnte, ich bin irgendwie richtig krass und ich habe jetzt hier Sponsoren, die mir im Jahr 20.000 Euro bezahlen. Und da muss man halt einfach überlegen, also wie soll es weitergehen? Ich kann nicht ewig den Eltern auf der Tasche liegen und von 800 Euro im Monat, also ja, will ich halt auch nicht leben. Ja, es ist einfach ein strukturelles Problem, dass Sport immer noch so als Hobby angesehen wird und wir freuen uns dann, wenn die Leute erfolgreich sind, aber wenn sie halt nicht erfolgreich sind, dann heißt es wieder, ja, warum? Ihr seid so schlecht, ihr habt keinen Bock, dabei müsst ihr halt einfach arbeiten, ne?
Mhm.
Das ist ein Problem, ja.
Wie waren denn die, ich sag mal, ersten Monate oder auch die ersten 1, 2, 3 Jahre nach Beendigung der aktiven Sportkarriere und nur in Anführungszeichen das Ärztin-Dasein? Wie gingst du damit um? Oder hast du was vermisst? Ich meine, Arzt sein, ich bin kein Arzt, aber ich schätze, du warst natürlich wesentlich voraussagender und vorhersehbarer als jetzt ein Athletinnenleben. Aber natürlich auch geht's wahrscheinlich nicht so nach oben und geht nicht so nach unten von den Emotionen her.
Ja, das war tatsächlich schon krass, weil man einfach diese Ausschläge nicht mehr hat. Also man hat irgendwie nicht mehr diese absoluten Hochs oder diese Tiefs. Also ich habe irgendwann mein Examen gemacht und dann hatte ich natürlich wieder ein Hoch, aber es fehlt halt so komplett dieses Auf und Ab, was man gewohnt ist, was vielleicht auch nicht immer gut ist, aber trotzdem bin ich das ja gewohnt, dass halt einfach viel passiert in meinem Leben. Und das hat halt komplett gefehlt. Und das hat ja noch nicht mal wen interessiert, wenn ich mit nassen Haaren rausgegangen bin. Und ich konnte ausschlafen, ich konnte sonntags irgendwie machen, was ich will. Also das war ganz... Gefühlt hat mir so jegliche Struktur erstmal gefehlt. Die musste ich mir dann erstmal irgendwie wieder zurückholen. Also ich habe halt dann fürs Examen gelernt und mir halt auch so feste Zeiten dafür gesetzt, damit ich das auch mache. Dann habe ich halt irgendwann angefangen zu arbeiten und dann ist natürlich die Struktur auch wieder da, aber dann bist du auch so als ehemalige Leistungssportlerin, bist du ja immer so auf dem in dem Gedanken drin, so jetzt bin ich halt Ärztin, jetzt muss ich das ernst nehmen und jetzt arbeite ich und jetzt ist so, der Rest steht wieder hinten an. Also ich bin eigentlich auch dann, nachdem ich dann den Leistungssport aufgehört hatte, irgendwann natürlich in dieses andere Extrem Ärztin sein gerutscht, weil das halt eben auch ein Beruf ist, das wissen wir alle, wir haben diese 24-Stunden-Dienste, ich habe 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet im Wechselschichtdienst, also früh, spät, Nacht, das ist halt ein krasser Job und ich war da halt dann einfach so voll drin irgendwie plötzlich, obwohl ich das gar nicht so wollte, aber ja, dann bist du halt im Beruf gefangen erstmal.
Substitut für den Leistungssport. Was hast du denn in der Zeit für Sport gemacht noch? Warst du weiterhin rudern?
Nee, ich habe gar nicht mehr gerudert. Also ich habe wirklich nach 2016 aufgehört und gesagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt was anderes machen. Ich will irgendwie laufen gehen. Ich habe dann mit CrossFit angefangen. Ich habe einfach anderen Sport gemacht, weil ich nicht mehr so diesen... Also ich wusste ja genau, also ich bin schon ziemlich gut in Zweier gefahren mit Kerstin in Rio. Und ich wusste halt, da werde ich nicht mehr rankommen. Und dann... ja, wollte ich einfach nicht irgendwie vor mich hin rudern. So da, weil ich genau wusste, dann werde ich wieder so ehrgeizig.
Ja, aber das heißt, du saßt auch faktisch nie wieder in einem Ruderboot, also quasi bis zu dem Unfall dann oder bis zu dem Schlaganfall, nie wieder in einem Ruderboot?
Einmal habe ich noch ausgeholfen auf einer kleinen Regatta. Dort habe ich dann irgendwie einen Monat trainiert zusammen, aber sonst will ich gar nicht mehr. Also ich hatte auch gar nicht mehr so das Bedürfnis danach. Das war mir komplett fremd irgendwie. Also ich habe dann so Bilder angeguckt und dachte, es war eine coole Zeit, aber ich habe das nicht so wirklich vermisst, muss ich sagen.
Ja, lustig. Also ich habe auch mit 25 mit dem Fußball aufgehört, weil ich ein paar Knieverletzungen hatte. Und bei mir war das immer so im Nachhinein, dass ich immer, wenn ich gespielt habe, was super, super selten vorkam, war ich so schlecht für mich persönlich, weil ich natürlich in meinem Kopf hatte ich immer noch die Bewegungsabläufe von dem Zeitpunkt, als ich Leistungssportler war und irgendwie in der dritten Liga Fußball gespielt habe. Natürlich ist es Jahre her gewesen. Meine Koordination war um Längen schlechter, meine Fitness war um schlechter, Längen schlechter. Ja. Wahrscheinlich war ich immer noch besser als die meisten, mit denen ich dann gespielt habe, weil es ja immer nur Freunde und irgendwie Bekannte waren. Aber es hat einfach weniger Spaß gemacht. Also das ist mir dann aufgefallen. Das ist, was du dir wahrscheinlich gespart hast, so dieses.
Ja, ich wollte halt einfach auch andere Sachen machen. Ich wollte dann irgendwie mal Handstand lernen und sowas. Also ich hatte auch schon, ja, ich wollte einfach mal über den Tellerrand schauen, weil ich habe ja aufgehört, weil ich genug hatte von dem, was ich mache. Und warum soll ich dann weiter rudern? Also da beiß ich mir ja nur selbst in den Schwanz irgendwie.
Ja. Dann müssen wir natürlich jetzt über ein Ereignis reden in deinem Leben. Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, mal irgendwo als natürlich das prägendste Ereignis gehabt. Du hattest einen Schlaganfall im Jahr 2021 mit gerade mal 30 Jahren. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Ich habe es mir natürlich angehört davor und durchgelesen, aber es ist ja schon irgendwie absurd, in so einem jungen Alter, so fit, selber Ärztin und dann passiert sowas.
Ja, also genau, wie ich ja schon auch gesagt hatte, ich habe echt viel gearbeitet. Also ich hatte halt so einen 50-Stunden-Job. Wenn es hochkam, habe ich irgendwie 4 Nachtdienste gemacht, hatte dann 24 Stunden frei und musste wieder zum Tagdienst antanzen, auch dann wieder 13 Stunden. Und das ist natürlich, da siehst du deine Freunde halt nicht. Also wenn du Nachtdienst hast, dann machst du nichts außer essen und arbeiten und schlafen und das war's dann. Ich habe dann trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen Sport machen wollen, weil ich ja immer, also schon mein ganzes Leben Sport gemacht habe und das ja auch so ein bisschen einfach zu mir dazugehört. Genau, das war, also als es passiert ist, das war auch zwischen den Nachtdiensten und ich muss sagen, ich bin halt überhaupt kein Nachtmensch. Also für mich war Nachtdienst überhaupt schon auch komplett gegen meinen Körper und hatte dann halt mich aufs Spinningrad gesetzt zu Hause und habe so einen Spinningkurs gemacht. Hab mich halt so im Endspurt nochmal ein bisschen angestrengt und dann habe ich irgendwie plötzlich gemerkt, dass meine linke Seite komplett so weg ist einfach. Also ich hatte gar kein Gefühl mehr, auch also Arm, Bein, aber auch so Oberkörper und Hinterkopf. Also es war wirklich, die komplette linke Hälfte war einfach irgendwie nicht mehr da. Und dann wollte ich den Kurs beenden und habe dann diesen Knopf auch nicht mehr gefunden und habe dann irgendwie so geguckt und ich dachte so, irgendwie, wo ist dieser Knopf hin? Und der war halt oben links auf dem Display und das ist halt der Bereich, den ich genau nicht sehe. Also ich hatte dann auch sehr wenig gesehen durch den Schlaganfall, also auf der linken Seite halt gar nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann den Knopf halt wieder gefunden und war halt so ziemlich verwirrt und dachte, was ist irgendwie los? Also ich dachte, ich bin unterzuckert oder habe hyperventiliert oder habe mir dann so 20 Ursachen irgendwie da gesucht, weil ich auch Ärztin bin und dann natürlich das im Hinterkopf dann schon direkt erscheint, dieses Schlaganfall-Ding. Und habe dann das Fast-Schema auch einmal gemacht, also bin zum Spiegel, habe so gelächelt und geguckt, sehe ich da irgendwie einen Unterschied rechts und links. Und es war alles irgendwie in Ordnung. Also klar, ich habe halt nichts gesehen, aber der dachte, ja, es kommt gleich wieder, habe ich dann hingelegt und also richtig dumm. Also wenn ich darüber nachdenke, nicht so, was war da los in meinem Kopf? Ne? Also klar, ich meine, der hat halt nicht mehr funktioniert in dem Moment. Ich habe mir dann aber eine Deadline gesetzt und gesagt, wenn es nach einer Stunde nicht weg ist, rufe ich halt die 112. Und das habe ich dann auch gemacht. Und also zum Glück war ich in der Lage, auch alleine mir den Notarzt zu rufen. Die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht und ich habe dann da mit meinem, also ich hatte ein Portemonnaie mit was zu trinken und einen Riegel, weil ich dachte, ich gehe gleich wieder nach Hause. Und einen Schlüssel natürlich. Und dann war ich beim MRT und dann kam die Ärztin auch direkt und hat gesagt, dass ich einen Schlaganfall hatte. Und das war schon ziemlich ja niederschmetternd eigentlich, wenn du halt weißt, so ich habe eigentlich ein normales Leben, ich arbeite, ich habe Freunde, ich habe Familie, mir geht's gut, ich habe keine Vorerkrankungen. Und dann kommst du vom Nachtdienst, hab geschlafen, gehst auf Rad und dann plötzlich weißt du genau, also jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr. Ich habe dann auf der Arbeit noch angerufen, weil ich halt, man hat ja so ein Pflichtbewusstsein irgendwie und habe dann angerufen und meiner Kollegin gesagt, dass ich heute nicht komme, weil ich einen Schlaganfall hatte. Die war komplett verwirrt, die meinte so, wie deine Oma oder wer? Und ich meinte so, nee, also ich komme heute nicht, kann nicht arbeiten, aber ich komme in 2 Wochen wieder. Also richtig dumm halt auch. Ja. Man kann halt in dem Moment einfach auch nicht denken, man ist so komplett neben der Spur. Da ist also jegliche Kognition hat einmal Pause, würde ich sagen. Direkt ist einem das gar nicht bewusst, was da alles passiert, weil woher soll man das auch wissen? Es gibt kaum Leute, die in so einem jungen Alter einen Schlaganfall haben. Ich habe im Endeffekt 8 Monate nicht gearbeitet, weil ich einfach nicht konnte und ich bin jetzt immer noch berufsunfähig. Also ich kann nicht länger als 5 Stunden am Stück arbeiten, weil dann bin ich einfach komplett am Ende. Da weiß ich nicht mal, wo rechts und links ist irgendwann.
Ja.
Und das ist einfach krass, was es für Auswirkungen hat, die man also natürlich am Anfang nicht weiß. Das sind alles Sachen, die man dann halt auf schmerzhafte Art und Weise eigentlich im Alltag erleben muss, was man alles nicht mehr kann.
Wann hast du denn wahrgenommen für dich, okay, sozusagen bevor die Ärztin auch zu dir kam und gesagt hat, du hast einen Schlaganfall, hattest du den Gedanken daran vorher oder warst du eher noch irgendwo anders und dachtest dir, weiß ich nicht, vielleicht, was auch immer es sein kann, du bist ja eher die Ärztin oder, ja.
Ja, also ich glaube, als ich auf dem Fahrrad saß, hatte ich schon auch den Gedanken, dass es ein Schlaganfall sein kann. Aber ich dachte halt, es ist ja sehr unwahrscheinlich. Ne? Also ich habe ja auch in der Uni gelernt, man soll nicht das Zebra unter den Pferden suchen. Also ich bin halt, wie gesagt, sehr gesund und ich bin 30. Also das kann gar kein Schlaganfall gewesen sein.
Wie wahrscheinlich kann das sein, ja.
Genau, wie wahrscheinlich ist das? Und habe dann halt echt alles andere, ne, wie gesagt, unterzuckert oder hyperventiliert oder irgendwie Nerv eingeklemmt, dass meine Seite taub ist. Ich habe wirklich alle Gründe, bin ich einmal durchgegangen. Und dann bin ich ja aber zum Spiegel und habe diesen Fast-Test gemacht und dann dachte ich, okay, ist alles okay und dann kann es ja kein Schlaganfall gewesen sein. War so ein bisschen beruhigt, aber es war immer, ich wurde halt dann natürlich unruhig, weil ich halt einfach nichts mehr gesehen habe und auch mal die Uhr nicht mehr lesen konnte und habe dann irgendwie gedacht, so, jetzt muss ich ja schon langsam auch mal besser werden. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, mir eine Deadline gesetzt und gesagt, wenn es um 2 Uhr nicht weg ist, dann rufe ich einen Notarzt. Und ja, dann war mir schon klar, also ich habe es verdrängt, ne? Ich meine, ich dachte, ich komme abends nach Hause, aber mir war klar, dass ich nicht abends nach Hause komme.
Ja, ich habe in einem anderen Podcast mit dir auch ein bisschen was darüber gelernt, weil ich ehrlicherweise war ein bisschen schockiert darüber, dass ich auch selber persönlich gar keine Ahnung habe eigentlich, was meine, also natürlich weiß ich, was ein Schlaganfall ist im Groben, aber ich weiß natürlich nicht, wie man darauf reagiert, wenn es passiert. Und also es gibt ein Zeitfenster von bis zu 4 Stunden, in dem man die gröbsten, ich sage jetzt mal langfristigen Schäden sozusagen vermeiden kann, oder?
Ja, genau.
Und dann ist dieser Fast-Test, erklär den mal kurz den Zuhörerinnen nochmal, was genau das ist. Weil ich habe es mir ehrlicherweise, ich habe mir das aufgeschrieben und ich werde mir das probieren zu merken, weil ich eben mir dachte, ey, es kann ja nur helfen, wenn es mal passieren sollte.
Ja, also und das ist auch echt so ein Appell, also man sollte da nicht zögern, wenn man den Verdacht hat, da schon auch den Notarzt rufen. Genau genommen heißt es BFAST, also der ist ein bisschen erweitert und das ist ein Akronym, also B steht für Balance, dass man das Gleichgewicht prüfen soll, E steht für Eyes, also für ein eingeschränktes Sichtfeld. F ist dann Face, also dieses typische einmal lächeln und wenn der rechte Mundwinkel hängt, dann kann es halt auch ein Schlaganfall gewesen sein. A steht für Arms, also dass man die Arme hebt, um zu gucken, ob einer absinkt, also ein Kraftunterschied. S ist Speech, also dass man manchmal auch eine verwaschene Sprache oder redet generell nur Stuss. Und T ist halt Time, also dann würde ich nicht zögern, wenn man halt nur dieses 4 Stunden Zeitfenster hat, um die größten Schäden noch zu beheben.
Ja, also auch an alle Zuhörerinnen nochmal draußen, kann man sich merken, be fast ist noch besser als nur fast.
Ja.
Ja, erstaunlich. Okay, und dann, sozusagen, du hast 8 Monate nicht gearbeitet oder konntest 8 Monate nicht arbeiten, hast Reha gemacht und hast gesagt, bist jetzt berufsunfähig und arbeitest reduziert, hast aber parallel wieder mit dem Rudersport angefangen, mit dem Pararudern, weil, und jetzt wäre die Frage, weil es jetzt sozusagen wieder geht, weil du parallel durch deine Berufsunfähigkeitsversicherung sozusagen genug Geld verdienen kannst, oder?
Ja, es ist traurig, aber das ist tatsächlich schon auch eine große finanzielle Hilfe, dass ich halt einfach jeden Monat meine Rente kriege bis an mein Lebensende. Das ist irgendwie traurig zu sagen, ich bin mit 30 auch schon Rentnerin, aber ich krieg halt, das ist ja eine private Versicherung, die hatte ich abgeschlossen. Und ich verdiene mir halt was dazu, also berufsunfähig, nicht, also dass jetzt irgendwer Angst kriegt, ich darf, das heißt nur, dass ich meinen Job, den ich hatte, zu maximal 50% ausüben kann. Also ich habe auch eine reduzierte Stelle und es geht auch, das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann. Ja, mir war dann halt irgendwann langweilig, also ich hatte halt 8 Monate nicht gearbeitet und wenn man halt so von einem 60-Stunden-Job kommt und irgendwann hatte ich mich halt quasi ausgeschlafen, sage ich mal, dann hat meine Nachbarin mich wieder mitgenommen zum Fühlinger See und wir sind dann halt rudern gegangen. Genau, ich war dann auf der Autofahrt zu meinem Bruder in die Schweiz und da kam ein Bericht über die Winterspiele, die Paralympischen Winterspiele. Und dann hatte ich halt dann auch diese 8 Stunden Zeit, da ein bisschen Nachforschung zu betreiben. Und hatte mal geguckt, ob meine Einschränkungen eventuell auch ausreichen für Parasport. Das war dann alles also ein ziemlich langer Prozess und es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann klassifiziert war.
Aber genau,
war
also so Einschränkungen heißt sozusagen das, was bei dir an bleibenden Schäden hängen geblieben ist und jetzt sozusagen dich einschränkt für den Rudersport. Genau, und da gibt es ja verschiedene Klassifizierungsschemata.
Also es gibt im Endeffekt 2 verschiedene Gründe, klassifiziert zu werden. Das eine ist eine Seheinschränkung, das andere ist eine körperliche Einschränkung. Wir hatten es bei mir erst über die Seheinschränkung probiert, aber das reicht halt nicht aus. Also ich sehe noch zu viel. Für mich dachte ich eigentlich, das ist viel gravierender als meine körperliche Einschränkung. Also ich habe immer noch eine Wahrnehmungsstörung der linken Seite, die mich natürlich auch daran hindert, neue Bewegungen zu lernen, Bewegungen effizient auszuführen. Also ich kann ja alles bewegen, aber mir fehlt halt so diese Effizienz, kann man so ein bisschen sagen. Oder das halt das Gefühl dafür, was ich mache. Und darüber bin ich dann klassifiziert worden. Und seitdem darf ich Pararudern machen. Also es war, so doof es das anhört, aber ich habe mich im Endeffekt dann gefreut natürlich, dass ich jetzt behindert genug bin. Ja. Also wenn schon, denn schon, dachte ich, also wäre doof, wenn es da nicht ausreicht.
Genau, also ich meine, du hast diese Sehschwäche so ein bisschen abgetan. Du siehst 1/3 weniger als jetzt wahrscheinlich wir oder ich. Und das liegt aber sozusagen nicht an deinen Augen an sich. Die können noch die Bewegung machen, aber dein Gehirn kann nicht mehr alles aufnehmen oder wahrnehmen, oder?
Das muss man immer kurz erklären, weil meine Augen funktionieren ja super. Also ich sehe auf beiden Augen oben links 1/3 nicht. Also es ist wie, wenn man aus einem Kuchen 1/3 rausschneidet. So erkläre ich das
aber
immer.
Beide auf derselben Seite sozusagen.
Genau. Okay. Und dadurch kann das eine Auge natürlich nicht das andere kompensieren, weil das sieht genauso wenig. Und es kommt halt im Gehirn, kommt es nicht an, beziehungsweise wird dort nicht verarbeitet. Deswegen, meine Augen sind eigentlich tipptopp. Ich sehe auch sehr scharf, aber ich sehe einfach weniger.
Ja. Okay, und du bist dann Pararuderin geworden, sozusagen, weil du hast angefangen und hast sofort gemerkt, okay, du kannst es einfach wieder gut. Oder sozusagen, der Vergleichsrahmen ist natürlich dann, ich nehme ein bisschen Bezug auf das, was du davor gesagt hast, nämlich zu dem, okay, wahrscheinlich wird es 2020 in Tokio nicht reichen für eine
Medaille.
Für eine Medaille, genau. Jetzt wiederum hast du dann gemerkt, ey, ich bin besser und ich kann eine Medaille erreichen, oder was war das Motiv dahinter?
Ja, erst war es halt, dass ich halt diesen Bericht gehört hatte über die Paralympischen Winterspiele und dachte so, boah, das war irgendwie so eine schöne Zeit früher in Rio oder in London und in Rio. Man denkt ja immer an die guten Sachen zurück und das Schlechte verdrängt man dann. Ich habe aber auch direkt meinen Trainer gefragt, also weil ich wusste, er trainiert auch bei uns im Para-Bereich. Habe gefragt, wie viel die trainieren. Also ich habe direkt gesagt, wenn die jetzt 3-mal am Tag trainieren, da habe ich da gar keinen Bock drauf. das war klar, das mache ich auf keinen Fall. Also so krank bin ich dann doch nicht. Und habe das halt abgesteckt, auch wie gut die sind, also wie viel Leistung muss ich bringen, wie viel muss ich trainieren, ist das für mich überhaupt realistisch mit einem Leben, was ich daneben noch haben will, und habe das wirklich erstmal angefangen. Und also ich habe mir immer selbst gesagt, ich möchte in erster Linie Spaß haben an dem, was ich mache, weil das war ja der Grund, warum ich aufgehört habe. Und es soll mir einfach Spaß machen, und wenn ich dann nach Paris fahre, dann wäre das halt mega cool. Also es war so das Ziel. Und wenn ich es nicht schaffe, dann will ich aber auch nicht traurig sein, weil ich habe ja alles erreicht, wo ich dachte, was ich erreichen kann. Wir sind dann irgendwie ziemlich gut gewesen im Vierer, wir sind auch Vize-Weltmeister und haben einmal Bronze geholt und sind eigentlich auch als Medaillenfavorit nach Paris gefahren. Und dann sind natürlich die Ziele nicht nur dahin zu fahren, sondern dann wollten wir auch die Medaille holen. Das ist ja klar. Also wir waren auch eine ziemlich gute Mannschaft und sind da ziemlich zusammengewachsen. Dass es am Ende nicht gereicht hat mit 600, ist halt natürlich echt nochmal so ein ziemlich niederschmetternd gewesen. Aber es war ja gar nicht das, was ich erwartet hatte, als ich angefangen habe. Deswegen so tröste ich mich dann immer.
Genau, wie siehst du jetzt mit so einem Jahrabstand hier? 600 ist ja, das ist ja kein Abstand, ne? Also,
nee, wirklich sind so 10 Zentimeter.
Ja.
Das ist also grausam. Wir lagen da und also die Gegner, wir hatten alle Gegner auf Steuerbord, also links von uns, und ich habe das gar nicht gesehen im Rennen, was da passiert durch die Seheinschränkung. Und dann liegst du halt im Ziel und ich wusste jetzt gar nicht, weil sind wir eine halbe Länge vor gewesen oder dahinter, hinter den Franzosen, war das gleich. Und dann hat sich irgendwie keiner gefreut und dann war klar, dass es ein Fotofinish ist, also dass mit Zielfoto entschieden wird. Ja, dann liegt man halt da im Ziel und weiß nicht, was ist jetzt los. Und dann ist erstmal halt Verwirrung, bis dann irgendwann unsere Steuerfrau gesagt hat, dass die Franzosen sich freuen. Und dann war klar, dass wir Vierter geworden sind. Da wusste ich aber noch nicht, wie knapp das ist. Also das wusste ich erst, als unser Trainer das dann gesagt hatte. Also 600, das ist geisteskrank, möchte ich eigentlich sagen. Also das ist wirklich, da denkst du, da bist du einmal aufgetitscht im Rennen. Das ist so, also das gibt's eigentlich gar nicht. Ja. Früher hätte es das nicht gegeben.
Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, lieber mit 10 Metern Abstand als mit 600.
Ja,
Ist
aber
es
das
denn
tut halt
so?
einfach weh. Das
Ja,
ist,
genau. Ja.
man denkt sich, also wirklich, das gestern war Jahrestag, kann man sagen. Und es tut halt einfach weh zu wissen, du hast das Ziel gehabt, eine Medaille zu holen und du wirst nie mehr, also ich wollte eigentlich danach aufhören, du wirst nie mehr so gut sein und dieses Ziel haben können, eine Medaille zu holen. Und dann verpasst du das mit 600. Also es ist wirklich, also wir hatten auch in Paris, muss ich sagen, es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wir hatten irgendwie Verletzungen und auch so Krankheitsfälle in der Familie, die sehr dramatisch waren. Und es war, als hätte uns das jemand nicht gegönnt. Das war wirklich überhaupt nicht schön. Und das, ja, also man, das ist ja etwas, das wird nie wiederkommen. Also besser ein Examen kannst du nochmal machen, aber du wirst halt nie mehr in Paris am Start liegen und die Medaille holen können.
Ja, das ist das Brutale am Sport, muss man ja sagen. Also in beide
Ja.
Richtungen, ne? Im Positiven genau diese Langeweile, die du angesprochen hast, als normale Ärztin zu sein. So, die hast du natürlich dann nicht. Aber was
Ja.
natürlich jetzt nicht dazu führt, dass du Däumchen drehst, sondern A, bist du ja gerade im Trainingslager, du bist zur Weltmeisterschaft und willst jetzt mit dem Wintersport auch anfangen.
Ja.
Genau, dementsprechend, bevor wir auf dieses Wintersportthema kommen, weil ich das auch sehr, sehr interessant finde. So, beschreib mal aus deiner Warte jetzt, wie hat sich Sport für dich oder das Motiv dahinter seit deinem Unfall jetzt im Parasport versus der Sport, den du davor 10 Jahre im Leistungssport sozusagen ausgeführt hast, hat sich das verändert? Du hast von Spaß geredet. Das fand ich interessant, weil das war im ersten Ruderabteil oder in den ersten im ersten Ruderteil nicht unbedingt der Fall. Da war es vor allem Erfolg und
Ja.
ich sag jetzt mal so gewisse Ergebnisse und die Beste sein. Du warst 99%, nicht 100%. So ist es jetzt seit deinem Unfall. Hat sich das verändert? Hat sich die Sicht drauf geändert?
Ja, auf jeden Fall. Also, es hat früher auch Spaß gemacht. Es hört sich immer sehr ehrgeizig an, so die Zeit im olympischen Bereich, aber es ist halt Fakt, dass wir, dadurch, dass wir ja ganz andere Hindernisse haben im paralympischen Bereich und auch arbeiten gehen müssen, weil ich in einem Alter bin, wo man einfach auch arbeiten muss, wir können halt nicht so viel trainieren und wir haben aber auch nicht die Leistungsdichte. Also es ist schon, es ist einfach entspannter. Also das ist nicht so, dass wir 10 Leute haben, die gleich gut sind, sondern wir haben halt eine, die ist so gut und die andere ist dann irgendwann dahinter und die nächste kommt wieder dahinter. Das macht es ein bisschen entspannter, auch weil ich halt schon in einer guten Position eingestiegen bin, weil ich halt einfach viele Jahre schon im Rudersport bin. Dadurch macht es natürlich auch mehr Spaß, wenn man halt einfach als, ich sage jetzt mal, im Moment bin ich halt die Leistungsträgerin im deutschen Pararudern. Das ist natürlich was ganz anderes, obwohl ich es ja früher im olympischen Bereich eigentlich auch war. Aber irgendwie war es halt immer so, man weiß halt genau, das sind eigentlich alle gleich gut und du bist halt gerade den Mühe besser. Und genau, also für mich ist halt jetzt immer noch wichtig, dass ich Spaß habe und ich sehe das auch ein bisschen gelassener vielleicht als früher, weil ich halt weiß, wenn ich meine Einheit nicht mache, was halt eigentlich super selten vorkommt, aber irgendwie dieses Wissen, es ist nicht jede Einheit entscheidend, das beruhigt mich schon. Und dann trainiere ich trotzdem. Ja, ich
Das
habe ja schon
sowieso.
noch. Es
Du,
ist einfach,
der Ärger
man
zählte
ist
dann
einfach
schon.
ein Leistungssportler.
Ja.
Aber ich weiß, ich könnte die Einheit auslassen. Das reicht mir schon aus.
Ja, was ich super interessant fand, oder generell, wenn ich auch paralympischen Sport sehe, das ist ja alles ein bisschen komplexer als ich sage jetzt mal, im normalen Sport oder im nicht behinderten Sport. Erklär mal, wie bei euch, du fährst ja vor allem im Vierer, wie das aufgebaut ist auch. Also quasi wie deine drei Mitstreiterinnen, haben die auch eine Behinderung, haben die auch eine Einschränkung? Ist es nicht so? Und vor allem, was passiert, wenn jemand wegfällt? Weil das fand ich auch ganz interessant, weil da nicht so viel Nachwuchs da ist.
Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Also es ist sogar so, dass meine Position im Moment unersetzlich ist. Also wenn mir irgendwas passiert, dann kann der Vierer auch nicht starten.
Warum ist es so?
Genau, also man darf im Vierer maximal 2 Seheingeschränkte haben und der Rest körperlich eingeschränkt und dann musst du halt auch wieder halb Mann, halb Frau sein. Also es ist ja eine Mixed-Mannschaft. Und das ist natürlich.
Genau, also 2 Männer, 2 Frauen, nur der Vollständige halber.
Also
Halb, halbes Schwierig.
ja,
Genau.
genau, also du musst in deinem Pass muss halt Mann oder Frau stehen und dann darfst du 2 davon und 2 davon haben. Als körperlich eingeschränkt, dann darf ich nicht von einer Seheingeschränkten ersetzt werden. Andersrum wäre es möglich. Also man darf so viel körperlich Eingeschränkte haben, wie man will. Und dann ist man halt irgendwann limitiert. Also wenn es für mich keinen Ersatz gibt, also wenn ich krank bin, dann gibt es für mich keinen Ersatz und dann kommt der Vierer einfach nicht zustande, weil es de facto keine Frau gibt, die auch eine körperliche Einschränkung hat und auch rudert. Und das ist einfach also ziemlich beschissen, um es mal so zu sagen.
Ist das
Und
Druck? Verantwortungsdruck?
ja, also tatsächlich war es in Paris halt eben so, dass also mein Vater ziemlich krank war und ich eigentlich gar nicht nach Paris fahren wollte und das aber auch nur für die Mannschaft gemacht habe am Ende. Also ich habe gesagt, wir haben jetzt so lange trainiert und wir haben halt Medaillenchancen. Also ich konnte meine Mannschaft auch nicht hängen lassen und habe dann gesagt, wir fahren dahin, weil ich einfach das für den Vierer mache. Aber es hätte ich in dem Zeitpunkt eigentlich nicht gemacht, hätte mir eine Ersatzfrau gehabt. Und das ist natürlich schon, du hast halt immer vier Leute, also mit der Steuerfrau noch vier Leute, die dazugehören, die auch sich den Arsch aufreißen. Und ich weiß genau, wenn ich verletzt bin, dann ist halt aus für den Vierer. Das ist natürlich auch Druck. Und es ist auch sehr schade, dass wir keine Ersatzfrau haben. Also ich wünsche mir das. Also wenn wir ja auch mal krank sein dürfen.
Ja, klar. Ja, ich genau, weil das ist ja, also ich habe es sozusagen so ein bisschen mitfühlen können, in Anführungszeichen, weil ich mir gedacht habe, okay, krass, du hast ja eine gewisse Historie an, du hast ja selber mal gesagt, es gibt keine Ursache für diesen Schlaganfall an sich, also es wurde keine gefunden, hast aber natürlich dein Leben schon als sehr, sehr anstrengend beschrieben und du bist jemand, der, ich glaube, eher immer 100% als ein Prozent weniger gibt, so wie sich das alles anhört. Genau.
Also ich kann auch schon, also das hört sich, ich höre mich immer so ehrgeizig an, natürlich bin ich das, ich mache mein Leben lang Leistungssport, aber ich kann auch mal ausschalten. Also
das glaube ich, das das schalte ich überhaupt nicht ab. Aber was ich sagen wollte, ist, dass du hast natürlich schon so ein gewisses Bewusstsein dafür, okay, hey, mir ist schon mal was Schlimmes passiert. Und dann sozusagen aber in dieser Situation zu sein, für andere verantwortlich zu sein, auf eine Art und Weise. Mhm. Weil du ja nicht einfach jetzt sagen kannst, wenn du vor Paris eben gesagt hättest, ey, ich bin nicht dabei, dann sind die anderen drei auch nicht dabei. Ja. So, das stelle ich mir so als inneren Konflikt so schwierig vor. Wie bist du denn damit umgegangen? Du musstest ja total balancen, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Gesundheit versus die der anderen.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile auch sehr gut auf meinen Körper höre und auch also generell auf mich. Und eigentlich meinen Alltag schon so gestaltet, dass mich das Rudern gar nicht mehr so sehr stresst. Also ich habe jetzt auch eben zugunsten des Wintersports eben meinen Job noch weiter reduziert. Ich hätte auch einfach mehr arbeiten können, aber ich weiß halt genau, wenn ich das mache, das schaffe ich auch alles und das geht auch alles, wenn man es will. Aber ich will es halt eigentlich gar nicht mehr schaffen. Also ich will nicht von morgens 6 bis abends 9 Uhr unterwegs sein, weil ich will halt auch mal, also ich habe gerade so ein geiles Leben. Also ich meine, ich komme von der Arbeit und lege mich erstmal hin, mache Pause, dann gehe ich zum Training und dann trainiere ich vielleicht nochmal oder trainiere halt auch nicht nochmal und mache auch Mittagsschlaf. Also es ist gerade alles so gut, wie es ist und ich will das gar nicht mehr ändern. Aber nur dadurch, dass ich mir das halt auch gönne oder mir halt auch leisten kann durch die Berufsunfähigkeit, kann ich das halt machen. Also ich plane wirklich in meinem Alltag auch immer wieder Pausen ein und weiß ja auch mittlerweile, wie belastbar ich bin. Natürlich gibt es immer Situationen, da kannst du dich dem auch nicht entziehen. Das ist halt manchmal nicht vermeidbar. Also ich kann nicht auf der WM sagen, so jetzt in einer Stunde ist unser Finale, aber ich würde jetzt gerne Mittagsschlaf machen. Also dann muss man auch mal durch, aber das kann man ja auch dementsprechend vorher planen. Also so ein Finale fällt ja auch nicht vom Himmel. Also
ja.
Und das kriegt man schon hin.
Und weil die Regattastrecken im Winter zugefroren sind, willst du jetzt Paralanglauf machen? Nimm mal mit in den Entscheidungsprozess. Also ist ja schon beeindruckend irgendwie.
Wild eigentlich, ja. Also wenn ich denke da auch drüber nach und denke, das ist eigentlich total krank. Also ich bin 34 und fange jetzt nochmal eine neue Sportart an. Das ist halt eigentlich dem geschuldet, dass wir in Paris keine Medaille geholt haben. Weil hätten wir da Bronze geholt, hätte ich, glaube ich, ziemlich sicher aufgehört. Irgendwie dachte ich halt so, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass es jetzt so das Ende wieder ist von dieser kurzen Parasportgeschichte. Also das waren ja nur 2 Jahre, die ich das dann gemacht hatte. Und da waren viele Menschen im deutschen Haus und wir haben uns eben unterhalten und auch über Skilanglauf. Und dann war dort auch ein Trainer, der das so sportartenübergreifend übers Exzellenzcluster so organisiert, dass man auch mal eine andere Sportart machen kann. Und bin dann zum Skilanglauf irgendwie gekommen. Und wir haben das früher im Trainingslager immer gemacht, im Rudern. Und deswegen wusste ich, dass es nicht, also keine komplett fremde Sportart. Aber ich habe es dann einfach
mal ausprobiert. Ist auch mit Arm und mit Bein? Ist der Bewegungsablauf?
Also Ski und Skilanglauf und Rudern ist nicht so ähnlich, das denkt man gar nicht, weil du willst eigentlich im Rudern und im Skilanglauf immer versuchen, dass du mit möglichst wenig Input möglichst viel Output generierst. Also das heißt, dass man den Ski auch mal laufen lässt, dass man auch eine Phase hat, wo man sich eigentlich erholen kann. Also Schwachsinn, aber keiner erholt sich da. Aber genau, man versucht halt Energie zu sparen, um sich schnell fortzubewegen. Und man muss so ein Gefühl dafür haben, was unter einem passiert. Das ist schon sehr ähnlich und ich hatte das halt dann ausprobiert und es hat mir einfach Spaß gemacht und dann kam der Stein wieder so ins Rollen und ich war plötzlich bei der Klassifizierung für Paraski Nordisch, war dann plötzlich beim ersten Wettkampf und dann war ich beim Weltcup und dann war ich bei der Weltmeisterschaft und nächstes Jahr fahre ich wahrscheinlich nach Mailand zum Winterspiel.
Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Also wie ist da der Qualifikationsprozess?
Also ich weiß, dass ich mit meiner Leistung letztes Jahr nach 2 Monaten Training im spezifischen Sport, also ich mache ja schon ewig Sport und das darf man nicht vergessen, dass ich jetzt nicht, ich mache seit 2 Monaten Sport und qualifiziere mich für die Spiele. Meine Leistung hat halt schon ausgereicht, um dann Startplatz zu kriegen für Deutschland. Die Frage ist halt immer, ob der DBS dann sagt, dass ich mitfahren darf und dafür muss ich schon noch auch im Winter jetzt einmal zeigen, dass es sich lohnt, mich mitzunehmen. Da gibt's halt irgendwie eine Grenze. Ich weiß nicht, wie die das, also wo die Grenze ist.
Okay,
einfach
okay.
Schnell sein.
Und dann ist das Ziel in Mailand, eine Medaille zu holen.
Ja, also erstmal dabei sein. Ich
Okay.
habe gar, also ich kann das gar nicht einschätzen. Also ich bin jetzt nicht komplett langsam. Ich bin auf der WM über 10 Kilometer wäre ich knapp Vierte geworden. Da haben mir 5 Sekunden gefehlt. Also es war jetzt schon nicht schlecht, aber ich meine, die anderen machen das von Geburt an. Ne? Also ich bin da absolute Anfängerin. Also wir haben wirklich mit Übungen angefangen. Das war wie Kinderturnen für mich.
Okay.
Also ich will da gar nichts versprechen. Ich bin erstmal froh, wenn ich mitfahre und wenn ich dann irgendwie gut abschneide für mich, dann ja, wäre das schön. Aber jetzt zu sagen, ich will eine Medaille holen, wäre schon krass. Also
Okay,
im
aber
Rudern dieses Jahr auf der WM holen wir eine Medaille.
okay,
Das
aber
würde ich
das
sagen.
heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ja das erste
Ja.
Ziel, genau. Das heißt, wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, 10 Jahre vorspulen könnte oder müsste oder dürfte, dann sehe ich persönlich, sehe keine Katrin Marchand ohne irgendeine olympische Medaille, eher im Gegenteil, eher sehe ich irgendwie viele in verschiedensten Kategorien. Hast du ein Bild von dir in, weiß ich nicht, ein paar Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren? Gibt es solche Pläne bei dir oder denkst du dir, ich bin eher so, ich nutze den Tag und schau, was sozusagen noch kommen kann?
Ja, also ich finde es immer schwer. Ich bin tatsächlich eher so, dass ich relativ wenig Plan habe von dem, was noch passieren wird. Also, aber wenn ich jetzt träumen dürfte, würde ich sagen, wir holen in LA auf jeden Fall Gold im Doppelzweier. Jetzt sage ich Gold, ich habe noch nicht mal eine Medaille geholt, ne? Aber
Ist gut,
also.
es reicht als Beschreibung schon aus, ja.
Man muss ja sich hohe Ziele setzen. Aber das wäre auf jeden Fall natürlich schön, wenn das klappt. Wie es im Skilanglauf weitergeht, weiß ich nicht. Das hängt natürlich davon ab, wie nächste Saison wird. Ja, also ich will natürlich auch weiter arbeiten. Also ich habe ja nicht umsonst studiert. Ich werde nie mehr als 50% arbeiten wollen, weil ich merke, das ist einfach sehr schön, wenn man weniger arbeitet und noch Zeit für andere Sachen hat. Ich möchte auch genau gar nicht nur aufs Arbeiten, also als Ärztin so fixiert sein, sondern halt auch eigentlich versuchen, anderen Menschen irgendwie vielleicht Sachen mitzugeben oder auch zu motivieren, dass halt eben auch Rückschläge dich zu etwas Positivem bringen können, dass man halt den Kopf nicht in den Sand stecken muss, auch wenn irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Also ich denke, dass man aus jedem auch was Positives rausholen kann. Und ich würde mich halt freuen, wenn viele Menschen einfach, ja, sich wirklich motivieren können, weiterzuleben und weiterzudenken und wirklich positiv zu bleiben.
Ja, also du bist das beste Beispiel dafür. Also ich fand's, also danke für die Zeit, danke. Ich hätte auch noch Stunden weiterreden können. Ich find's wirklich wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig cool, was du da machst und wie offen und positiv du damit umgehst. Also ich war auch in der Vorbereitung echt, ja, selten, dass ich so sehr mich auch in ich sag jetzt mal Artikel oder Podcast reinfühlen konnte oder nicht konnte, sondern eher wollte, weil ich so mir dachte, ey, krass, keine Ahnung, so ich hab auch ein paar Knieverletzungen gehabt und jetzt nicht so, dass ich jammern würde, aber irgendwie denke ich mir, ey, im Vergleich ist doch alles halb so wild so irgendwie. Und ich finde, da gehst du mit einem wahnsinnig guten Beispiel voran. Und ich hoffe, wir drücke jede Daumen, alle Daumen, die ich habe, für jeden Sport, den du betreibst, für jeden Wettbewerb, für die kommenden Olympischen Winterspiele. Vor allem, das ist ja, glaube ich, das größere Ziel. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Katrin. Danke für die Zeit.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht.
Super, gerne. Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.